ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Unsere Korrespondentin in der Ukraine, Andrea Beer, ist nach Pokrovsk gereist, hat sich angeschaut, was dort passiert, wie täglich volle Züge nach Westen abfahren und die russische Armee rückt immer weiter auf die Stadt vor. Außerdem hat es in der Nacht wieder eine Serie von russischen Luftangriffen auf die Ukraine gegeben. Und die israelische Armee ist weiter im nördlichen Westjordanland im Einsatz, in den palästinensischen Städten Jenin und Tulkarem. Dort ist es nach israelischen Militärangaben zu einem Feuergefecht in einer Moschee gekommen. Das sind einige unserer Themen heute, am Donnerstag, den 29. August um 16.30 Uhr. Pokrovsk im Osten der Ukraine war früher eine wichtige Stadt mit tollen Märkten, vollen Cafés und vielen Familien mit Kindern. Das sagt einer der Helfer, die gerade die Menschen in Pokrovsk dabei unterstützen, die Stadt zu verlassen. Denn die russische Armee kommt immer näher. Es ist für die Ukrainer schwer genug, die Stadt zu verteidigen. Die Menschen dabei noch zu schützen, sich um sie zu kümmern, das wird bald kaum mehr möglich sein. Unsere Korrespondentin in der Ukraine, Andrea Beer, ist nach Pokrovsk gereist, hat sich angeschaut, was dort passiert, wie täglich volle Züge nach Westen abfahren. Meine Kollegin Sabine Rhein hat mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, woran die Menschen spüren, dass es jetzt wirklich dringend wird zu gehen.
Also einmal haben ja die Behörden schon seit Wochen dazu aufgerufen, die Stadt zu verlassen. Kinder müssen sogar in Sicherheit gebracht werden und man hört es einfach, die Front rückt näher. Es sind laute, dumpfe Explosionen zu hören, wirklich ständig. Und die russischen Invasoren sind inzwischen bis auf wenige Kilometer an die Stadt Pokrovsk herangerückt. Das heißt, sie liegt auch in Reichweite russischer Artillerie. Und das bedeutet eben auch, je näher die Armee eben kommt, die gegnerische, die feindliche Armee, dass jetzt auch russische Aufklärung über der Stadt fliegen können und teilweise über der Region.
Sie haben gesagt, die Menschen müssen gehen. Wie läuft das ab? Meldet man sich? Wird man aufgefordert? Kommt man einfach mittags zum Bahnhof?
Also sie können keinen erwachsenen Menschen wirklich zwingen, einen Ort zu verlassen. Das geht nicht. Aber was Kinder angeht, ist das anders. Da wurde die sogenannte Zwangsevakuierung angeordnet. Es ist so, dass viele Leute auch von sich aus einfach weggegangen sind. Man sieht viele Autos vollgepackt auf dem Dach, alles Mögliche drauf, die Richtung Westen fahren. Viele haben sich eine Wohnung gesucht, vielleicht in Dnipro im Westen oder in Kiew oder auch in Odessa, hat mir eine Frau erzählt, weil da die Mieten nicht ganz so schwindelnd hoch gewesen sind für sie. Andere gehen sogar ins Ausland. Und dann gibt es eben die Alten, die nicht mobilen oder auch die kranken Menschen, Pflegebedürftige, Bettlägerige, die können nicht von sich aus weg. Das übernehmen Polizei, Behörden, aber vor allem die vielen, vielen freiwilligen Organisationen, die das machen, mit denen waren wir unterwegs. Und die holen die Leute dann ab. Dann muss man sich anmelden, dann muss man sich registrieren. Auch für die Evakuierungszüge bzw. Waggons muss man sich registrieren. Und dann kommt man eben auch an einen bestimmten Ort und kann dort erstmal bleiben, sich orientieren und muss eben schauen, dass man zum Beispiel die nicht gerade große Menge an Geld für Binnenvertriebene bekommt.
Man kommt an einen bestimmten Ort, weiß man das denn vorher?
Ja, das weiß man vorher und das betrifft auch wirklich nur die, die sich helfen lassen müssen. Ansonsten kann jeder wirklich hingehen, wo er möchte und die, die etwas mobiler und eben auch mehr Geld haben, die machen das natürlich auch.
Was darf man mitnehmen, wenn man in den Zug steigt?
Ja, man darf alles mitnehmen, aber natürlich haben die Leute nur begrenzt Sachen dabei und deswegen haben viele schon über mehrere Wochen hin sogar ihre Sachen verschickt, wenn sie wussten, wohin sie kommen oder an Verwandte oder an irgendeinen Ort, wo sie es dann später abholen können. Und nach wie vor gibt es lange Schlangen mit riesigen, sperrigen Paketen, die die Leute abschicken. Und ansonsten können sie natürlich alles mitnehmen, was sie wollen. Es werden Tiere mitgenommen, es werden Möbel mitgenommen, es wird alles mitgenommen, was eben geht, aber es gibt halt auch Leute, die jetzt wissen, sie können keine Wohnung mieten, die dann tatsächlich, also eine alte Dame hatte zwei Taschen und hat gesagt, also ja, ich gehe jetzt aus meinem Haus raus, da habe ich 28 Jahre gewohnt und ja, ich bin 73, mein Sohn sitzt im Rollstuhl und wir können jetzt einfach nur zwei Taschen nehmen.
Was haben Sie noch gehört von denen, mit denen Sie sprechen konnten? Warum gehen Sie? Warum, mit welchen Gefühlen gehen Sie?
Mit sehr großer Trauer, mit sehr großem Stress, denn man muss sich klar machen, die Menschen sind ja seit Monaten praktisch unter Dauerbeschuss. Wenn man durch Pokrovsk fährt oder auch durch die Region, dann sieht man einfach, dass sehr viel zerstört ist. Die Leute kommen zum Teil direkt aus den Orten entlang der Frontlinie oder die jetzt eben eingenommen worden sind. Und es sind wirklich Blicke, Gesichter, die Art, sich zu geben, wenn jemand so stark in Kriegsgeschehen war, dann sind die Menschen ganz fast ruhig, schauen vor sich hin, sind traurig, fast apathisch und man sieht, sie sind so unter Schock und traumatisiert, also sage ich jetzt ein bisschen laienhaft, dass sie das einfach gar nicht mehr aushalten können. Und ansonsten reagieren die Leute natürlich mit Hoffnung, dass sie sagen, wir hoffen, wir kommen zurück, aber in Wirklichkeit rechnet eigentlich niemand, der sich jetzt aufgemacht hat, damit, dass er sehr bald zurückkommen wird.
Pokrovsk, Frau Beer, gilt als Bergbaustadt im Donbass, hatte bisher ca. 60.000 Einwohner und viele haben die Kriegsjahre bisher dort durchgehalten. Sie konnten sich versorgen. Gibt es denn Zahlen darüber, wie viele Menschen Pokrovsk schon verlassen haben, wie viele es noch wollen und aber auch auf der anderen Seite, wie viele bleiben wollen?
Also es ist so, dass im Moment, ja, es gibt Zahlen. Es ist im Moment so, dass die regionale Militärverwaltung hat mitgeteilt, es sind im Moment 38.000 Menschen in Pokrovsk, 48.000 Menschen in der Region. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen aus Pokrovsk geblieben sind, denn man muss sich vorstellen, der Donbass ist eine Region in Bewegung. Denn wo Krieg ist, wo Besatzung droht, wo Besatzung ist, wo Frontlinien sich auch verändern und so weiter, da müssen die Menschen natürlich irgendwie aufbrechen. Das heißt, viele aus der Region sind nach Pokrovsk gekommen und für die ist es dort sogar teilweise friedlich, in Anführungszeichen, noch. Und andere aus Pokrovsk haben die Stadt verlassen. Aber noch sind auch 2.800 Kinder ungefähr in der Region. Und die müssen weggebracht werden. Und das wäre natürlich auch gut so.
Ist es denn für westliche Journalistinnen möglich, sich in der Stadt auch bei denen, die bleiben wollen, umzuhören?
Ja, natürlich. Die Menschen sind, was mich immer wieder überrascht, eigentlich sehr mitteilsam. Wir haben auch mit vielen Leuten gesprochen, vor allem Ältere, die sagen, einen alten Baum verpflanzt man nicht, ich bleibe oder ich bin schon mal vertrieben worden. Eine Dame hat geschäumt geradezu. Sie war an einem kleinen Brotwagen, wo sie verkauft hat, und hat gesagt, wie soll ich denn jetzt mit 60 nochmal neu anfangen? Ich komme schon aus einem besetzten Ort im Osten. Jetzt soll ich wieder weg oder was? Das mache ich auf keinen Fall. Und ich weiß sowieso, was Krieg ist und ich bleibe. Das haben auch andere Ältere gesagt, die sagen, ich kriege doch keine Arbeit mehr. Ich habe dann hier meinen kleinen Garten, da kann ich mich wenigstens versorgen, ein bisschen was verkaufen. Also ich werde auf keinen Fall weggehen. Und wenn man sagt, ja, aber bevor schlimm, Besatzung kommt, kommen ja Kämpfe, dann sagen die irgendwie, ja, das wird schon nicht so schlimm werden, sprich, die Menschen verdrängen das natürlich auch.
Die russische Armee will die Stadt wohl auch deshalb unbedingt einnehmen, weil sie ein Versorgungs- und Verkehrsknotenpunkt für die ukrainische Armee ist. Was würde es denn bedeuten, wenn dieser Punkt für die Ukraine wegfiele?
Das wäre sehr schlecht aus ukrainischer Sicht, denn Pokrovsk liegt tatsächlich an einem Knotenpunkt an Straßen, also Straßen einmal Richtung Westen, weiter Richtung Westen, Richtung Dnipropetrovsk, der Region, oder Dnipro, dann Richtung Norden, Nordosten. Da liegen auch noch mehrere Städte und vor allem, da geht es auch Richtung Front. Das heißt, die Versorgung, die militärische Versorgung, Entschuldigung, hier geht gerade meine Alarm-App los, ich werde mich entfernen. Das heißt, die ukrainische Versorgung der eigenen Militärs würde logistisch sehr, sehr viel schwieriger werden.
In der Nacht hat Russland außerdem seine jüngste Serie von Luftangriffen auf die Ukraine fortgesetzt. In vielen Regionen des Landes hat es Luftalarm gegeben. Aus Kiew, Peter Sawicki.
Die jüngste Serie von russischen Luftangriffen gegen die Ukraine ging auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag weiter. In vielen Regionen des Landes herrschte die gesamte Nacht hindurch Luftalarm. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe feuerte Russland insgesamt 74 Drohnen sowie 5 Raketen ab. Davon habe man 60 Drohnen sowie 2 Raketen mit der eigenen Flugabwehr abfangen können. Ein Großteil der Flugkörper flog in Richtung der Hauptstadt Kiew. Dort waren im Laufe der Nacht mehrfach Explosionen zu hören. Ziel der Luftangriffe waren aber auch etwa die Regionen Dnipropetrovsk, Tscherkasse, Kharkiv und Poltawa. Berichte über Opfer gab es bisher keine. Trümmerteile von Drohnen sollen aber etwa in einigen Stadtteilen Kiews Schäden an Wohnhäusern verursacht haben. Erst am Montag und Dienstag hatte Russland die Ukraine mit heftigen Luftangriffen, vor allem auf die Energieinfrastruktur, attackiert. Die Ukraine selbst gab an, ihrerseits Öl- und Munitionsdepots in Russland attackiert zu haben, darunter in der Region Rostow.
Der ukrainische Außenminister Kuleba hat mehr Zuverlässigkeit und Tempo bei versprochenen Waffenlieferungen gefordert.
Bei einem Treffen mit EU-Kollegen hat er beklagt, dass die Verzögerungen dafür sorgen würden, dass man nicht weiß, worauf man sich auf dem Schlachtfeld verlassen kann und worauf nicht. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Im Südosten der Ukraine geraten die Verteidiger immer stärker unter Druck. Gleichzeitig sind ukrainische Truppen rund um Kursk auf russisches Gebiet vorgedrungen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba verlangt mehr Freiheit für sein Land, um sich nicht nur auf eigenem Territorium zu verteidigen, sondern auch militärische Ziele tief in Russland anzugreifen. Nach Kulebas Worten sind das vor allem Flugplätze, von denen russische Bomber starten, um ukrainische Städte und Truppen zu attackieren. Wenn wir mit der ausreichenden Menge an Raketen versorgt werden und zuschlagen dürfen, werden wir die Fähigkeit Russlands, unserer kritischen Infrastruktur zu schaden, erheblich verringern und die Lage für unsere Streitkräfte verbessern. Nach Kulebas Worten soll die EU auf die Regierungen der USA und Großbritanniens einwirken. Vor allem diese beiden Länder liefern der Ukraine Raketen mit der nötigen Reichweite, um Ziele in Russland anzugreifen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell unterstützt die Forderung. Die Waffen, die wir der Ukraine zur Verfügung stellen, müssen in vollem Umfang eingesetzt werden können und die Beschränkungen müssen aufgehoben werden, damit die Ukrainer in der Lage sind, die Orte anzugreifen, von denen aus Russland sie bombardiert. Sonst ist diese Bewaffnung nutzlos. Nach Borrells Angaben hat Russland seit Beginn des Krieges vor 2,5 Jahren mehr als 14.000 Drohnen und 10.000 Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Zur Verteidigung verlangt deren Außenminister beim Treffen mit seinen EU-Kolleginnen und Kollegen schnellere und zuverlässigere Waffenlieferungen. Es gebe teils lange Lücken zwischen der Ankündigung von Unterstützung und der tatsächlichen Bereitstellung, erklärt Kuleba. So seien im Frühjahr versprochene Patriot-Systeme zur Luftabwehr bisher nicht eingetroffen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verspricht einen Schutzschirm für die Ukraine vor dem Winter.
Denn Putin zielt auf einen Kältekrieg. Auf einen massiveren Kältekrieg als in den Jahren zuvor.
Allerdings gibt es in Brüssel und Kiew Zweifel am weiteren Umfang der deutschen Unterstützung. Fürs kommende Jahr ist im Bundeshaushalt mit 4 Milliarden Euro nur noch halb so viel Militärhilfe veranschlagt wie dieses Jahr. Kuleba betont, Europas Zukunft steht auf dem Spiel. Da könne über Ukraine-Hilfe doch nicht in Finanzverhandlungen entschieden werden. Und Litauens Außenminister Gabrielis Landsbergis ergänzt, jeder ist besorgt. Wir wissen, dass die politischen Verhandlungen noch andauern, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Ukrainer besorgt sind. Die Ostflanke ist in Sorge.
Kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Die israelische Armee ist weiter im nördlichen Westjordanland im Einsatz, konkret in den palästinensischen Städten Jenin und Tulkarem. Dort ist es nach israelischen Militärangaben zu einem Feuergefecht in einer Moschee gekommen. Tim Aßmann berichtet aus Tel Aviv.
5 Terroristen seien getötet worden, teilte die Armee mit. Seit Beginn der Operation gestern kamen nach palästinensischen Angaben mindestens 16 Menschen ums Leben. Die Terrororganisation Hamas bestätigte, dass mehrere ihrer Mitglieder getötet wurden. Die vorrückenden israelischen Soldaten haben in den betroffenen Orten mit schwerem Gerät viele Straßen aufgerissen und erheblichen Schaden an der zivilen Infrastruktur verursacht. Die Armee begründet das mit dem Schutz der Truppen vor versteckten Sprengsätzen. Das Vorgehen Israels im Westjordanland stößt auf internationale Kritik. UN-Generalsekretär Guterres verlangte ein sofortiges Ende der Operation. Auch im Gazastreifen wird weiter gekämpft. Auf der israelischen Seite der Gaza-Grenze demonstrierten am frühen Morgen viele Geiselangehörige. Über Lautsprecher riefen sie Botschaften an die Verschleppten in Richtung Gaza. Einige der Angehörigen durchbrachen kurzzeitig den Grenzzaun und drehten dann wieder um. Die Familien der im Gazastreifen verbliebenen rund 100 Geiseln verlangen ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas, um die Freilassung der Entführten zu erreichen.
Als Reaktion auf Israels groß angelegten Militäreinsatz im Westjordanland und die andauernden Angriffe im Gazastreifen hat die Hamas nach arabischen Medienberichten zu einer Wiederaufnahme von Selbstmordanschlägen aufgerufen. Dem arabischen Sender Sky News Arabia zufolge hat Hamas-Führer Khaled Mashal bei einer Konferenz in Istanbul eine, so wörtlich, Rückkehr der Selbstmordoperationen und einen offenen Konflikt gefordert. Außenministerin Baerbock schließt nicht aus, dass Deutschland EU-Sanktionen gegen 2 israelische Regierungsmitglieder zustimmen wird. Die Ministerin hat bei einem EU-Treffen in Brüssel gesagt, dass im Einzelfall geprüft werden muss, ob die Anschuldigungen gegen die beiden rechtsextremen Politiker für eine Sanktionierung ausreichen. Dem israelischen Finanzminister Smotrich und Sicherheitsminister Ben-Gvir wird vorgeworfen, in dem Konflikt mit der Hamas zu Menschenrechtsverletzungen aufgerufen zu haben. Der EU-Außenbeauftragte Borrell fordert deshalb, die beiden Politiker mit Sanktionen zu belegen. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.